Ich habe euch einen Wecker mitgebracht für die Predigt. 9.16 Uhr ist relativ spät aufzustehen, ja? So ein Wecker, wo die Uhr immer wieder klickt und man immer wieder drauf, oben drauf klicken kann, noch 5 Minuten, ja? Vergeude nicht deine Lebenszeit, das ist die Überschrift für meine Predigt heute. Lebenszeit, wir wissen einfach nicht, was unsere Lebenszeit ist, wie lange das ist. Wir gehen ja von irgendwelchem Standard aus, wir gehen von der Rente aus, die wird komischerweise immer später. So alt muss man erstmal werden, um die Rente zu erleben. Das wahre Leben kommt nicht in der Rente. Manche warten bis zur Rente, bis sie endlich mal leben können. Das ist ziemlich lange warten. Wir wissen einfach nicht, wie lange wir leben werden. Das ist uns nicht gegeben, den Zeitpunkt zu kennen. Gott weiß es, der Vater weiß es. Aber wir wissen einfach nicht, wie so eine alte Holzuhr, mit so einem, die man aufziehen muss. Gott hat die Uhr aufgezogen, aber wir wissen einfach nicht, wann sie nachlässt und stehen bleibt. Und sofort stellt sich mir die Frage, für wen leben wir oder für was leben wir? Leben wir diese Zeit, die uns gegeben ist, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 70, 100 Jahre? Leben wir diese Zeit für mich, für dich, für uns? Für unsere Idee, für unsere Vision. Das Blöde ist nur, wenn ich für meine Vision lebe, für meine eigene, ist die Gefahr sehr groß, dass danach keiner weitermacht. Es gibt so viele Genies. Ich nehme jetzt mal nur Steve Jobs. Ich mag seine Produkte. Aber wir stellen fest, der hat für seine Vision gelebt. Es gibt sogar eine Verfilmung über sein Leben, und das finde ich ganz gut. Da siehst du so ein bisschen, der Typ ist fasziniert, fast besessen von seiner Vision, wie er es machen will. Nur, er hat ganz stark für sich gelebt, war ganz auf sich fokussiert, und kaum war er abgelebt, viel zu früh, ist keiner fähig, das fortzuführen. Ist keiner fähig, weiter so ein Genie zu sein, solche Produkte auf den Markt zu bringen. Man stellt fest, die Firma, die läuft ohne Vision weiter. Er hat für nichts Größeres gelebt. Er hat für sein Ding gelebt. Ich habe mir Bilder angeschaut vom Lenin im Mausoleum. Lenin hat für sich gelebt, für seine Idee. Und er ist gestorben. Die haben ihm seine Haut präpariert. Die haben ihm so einen Glaskasten gestellt. Und du kannst da, wenn du in Moskau bist, ins Lenin-Mausoleum gehen. Und das sieht echt nicht gut aus. So ein alter Mann, der auf so einem Kissen liegt und dank Chemie wird seine Hülle erhalten. Aber der hat für sich gelebt. Denken wir an Hitler. Der hat für sich und für seine Vision gelebt. Und das Erstaunliche ist, Menschen, die für sich leben, mit so jemandem willst du nicht verheiratet sein, richtig? Gibt ja so Eheleute, die nur für sich leben, Ehemänner, die nur für sich leben. Es ist ganz schwer, mit so jemandem auszukommen. Mit so jemandem willst du eigentlich nicht befreundet sein, weil wenn es hart auf hart kommt, die Person lebt für sich. Für seine Ziele. Mir, meine, mich. Und du willst auch nicht unbedingt so einen Chef haben, oder? Wenn du irgendwann merkst, boah, dem geht's nur um ihn. Dem geht's nur um sein Reich. Dem geht's nicht darum, dass es den Leuten gut geht auf der Arbeit, den Angestellten, dem Unternehmen, dass die alt werden oder gesund sind oder gute Familien haben oder Zeit mit ihren Nächsten verbringen. Dem geht's ja nur um sich. Also die Zeit, die wir bekommen haben, die für uns zu investieren, ist einfach die falsche Investition. Es macht keinen Sinn, für dich, für deine Ideen, für deine Vision zu leben. Es ist zu klein und die Zeit ist zu kurz. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt einen, der sagt, investier die Zeit in mich, in meine Vision. Und das ist Jesus, und der sagt, ich habe eine ganz andere Zeitspanne. Jesus sagt, ich habe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn du dich in meine Sache einbringst, wenn du mir glaubst, wenn du mir vertraust, dann bist du im Reich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann ist es auf einmal nicht mehr so entscheidend, ob du 43 wurdest oder 102 oder 21. Weil du diese Zeit eingebracht hast in etwas viel Größeres. So oft kommt unser Satz über die Lippen, der ist zu früh gestorben. Oder Mensch, die gute Zeit war ja noch vor ihm oder vor ihr. Aber eigentlich egal, wie viel Zeit es gewesen wäre, es ist zu kurz, um irgendwas zu hinterlassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Menschen, die glaubten, ewig zu leben, ein ewiges Reich aufzubauen, waren alles Tyrannen. Hitler, Lenin, Stalin und die ganzen nordkoreanischen Jungs. Die haben ja geglaubt, Alexander der Große, 20 paar Jahre, ne? Die haben nicht ewig gelebt. Und Gott sagt, investier in meine Sache. Ich will euch heute mit uns gemeinsam so ein gutes Filetstück aus der Bibel lesen. Den Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 7, in euren weißen Bibeln lade ich euch ein, mitzulesen. Es ist schon auch wichtig zu wissen, wer schreibt diesen Brief und wann. Paulus sitzt zu diesem Zeitpunkt in einem dunklen Loch, nämlich in einem Gefängnis. Und zwar nicht wegen Steuerhinterziehung, sondern wegen Glauben an Jesus. Paulus, der wahrscheinlich 40 Jahre seines Lebens menschlich gesehen Karriere gemacht hat, der wahrscheinlich 40 Jahre seines Lebens, er hat an der besten theologischen Fachhochschule damals studiert, er war der gewiefteste Theologe, bei Gamaliel hat er studiert, also war damals top. Er hat die meiste wahrscheinlich exekutive Macht gehabt, er konnte, war richtig dran an den Themen, war gerade dabei, die christliche Gemeinde zu zerstören, weil er fand, das war eine Sekte und die sollte man umbringen und auflösen. Und hatte dazu die Macht gehabt, er hatte dazu die Papiere gehabt, er wurde dazu ausgesandt. Und der kommt an einen Punkt, wo er merkt, ach du meine Güte, ich habe völlig auf das falsche Pferd gesetzt. Jesus alleine schmeißt ihn vom Pferd und sagt, Paulus, du verfolgst mich. Jesus, ich bin Gott. Du hast gerade völlig falsch investiert. Du hast 40 Jahre deines Lebens vergeudet. Kehr um und fang an, für mich zu leben. Und dann fängt er an und er sagt in seinem Leben, das davor war Müll. Das war Bio. Das war Schrott. Jetzt fange ich erst an zu leben. Und dabei sitzt er in dieser Situation im Philipperbrief in einem Gefängnis. Also wenn ich jetzt verhaften werden würde, da würde ich meine Zukunft nicht rosig sehen, sondern denken, Mensch, ich kann ja gar nichts eigentlich mehr machen. Ich bin ja festgehalten, wahrscheinlich geht es mir gesundheitlich da auch nicht gut. Die Lebenserwartung wird dadurch nicht länger, wenn du in einem römischen Gefängnis sitzt. Aber er sitzt da drin und er schreibt an uns, Philipper 3, Vers 7, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her sehe, nichts als Verlust gebracht. Er sitzt im Gefängnis und sagt, was ich jetzt habe, ist richtig gut. Das, was ich jetzt habe, hat die richtige Rendite. Das, was ich jetzt habe, das bringt's. Das Beste kommt noch und er sitzt im Gefängnis. Paulus, er war früher angesehen, er reiste ganz viel herum, er war unabhängig, ihm ging es körperlich wahrscheinlich gut, er konnte essen und kaufen, was er wollte. Und jetzt sitzt er verhaftet für seinen Glauben, getrennt von seinen lieben Gemeinde, getrennt von seinen Freunden. Und er schreibt weiter, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Hammer, oder? Der hat den Jackpot geknackt. Der hat den Sechser im Lotto gezogen. Er sagt, ich investiere, wenn ich meine 40 Jahre, meine 50 Jahre, meine 60 Jahre, die muss ich richtig investieren. Die muss ich richtig anlegen. Und er sagt, ich lege das bei Christus an. Ich lege das in diese Beziehung zu Christus rein. Und er sagt, das ist das Beste, was ich machen könnte. Und der Mann ist ja nicht dumm. Das ist ja kein doofer Fanatiker, der benachteiligt wäre oder der ohne Perspektive irgendwo aufgewachsen ist und jetzt wird er radikal. Das ist ein super, super intelligenter Mann. Und er sagt, ich habe jetzt auf einmal Christus meinen Herrn. Also er sagt, ich habe jetzt einen Chef. Ich bin nicht mal der Unabhängige, der einfach irgendwas macht. Ich habe einen Chef. Ich untergebe mich. Ich gehe unter Jesus. Er ist mein Chef. Er ist mein Herr. Er ist nicht mein Freund, mein Kuschelbuddy, er ist mein Herr. Paulus erkennt die Größe Gottes. Unüberbietbar groß. Das ist ziemlich groß, oder? Unüberbietbar groß. Und er wusste ja, Jesus war immer da von ewig zu ewig. Und er wird immer da sein. Seinetwegen, schreibt er weiter, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll.
Ich glaube, Luther übersetzt Kot. Also kannst du als Dünger nehmen, ja? Bestenfalls.
Sag, mein früheres Gold ist jetzt Dünger. Den, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist der Gewinn, nach dem du strebst, Christus? Das ist die Prüfung hier. Das ist die Prüfungsfrage für mich, für dich, für uns. Was haben wir so in unserem Kopf? Ist es die Fertigstellung des Gartens noch dieses Jahr? Oder das Konto, das aus dem Minus mal wieder ins Plus kommt? Oder dass man an Weihnachten alle zusammensitzt und sich verträgt? Das sind so, können so unterschiedliche, dass man alle gesund bleibt, dass die Gesundheit nicht schlechter wird, wie es ist. Was sind so unsere Ziele? Und Herr, hier sagt er, mein Gewinn, dem ich strebe, ist Christus. Das kann er sogar im Gefängnis. Und es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Also der wendet sich ganz stark gegen dieses Leistungsprinzip. Ich bin, was ich leiste. Und er sagt, ich bin fertig damit. Ich glaube jetzt an persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich glaube, dass das die unüberbietbare Größe ist. Und während er im Gefängnis sitzt, sicherlich körperlich leidet, sicherlich menschlich gesehen voller Unsicherheit über seine Zukunft ist. Ich meine, ich denke an Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Theologe, der an Jesus geglaubt hat, der voller Überzeugung für Jesus lebte, war im Dritten Reich inhaftiert und Hitler war sozusagen der Führer zu dieser Zeit und er saß für seinen Glauben im Gefängnis. Und er hat sich verlobt in dieser Zeit. Und er schrieb mit seiner Verlobten Briefe. Er ist davon ausgegangen, die geht raus aus dem Gefängnis und sie heiraten. Er wusste gleichzeitig aber, dass er jederzeit abgeholt werden kann. Zur Exekution. Und schrecklich wenige Tage, nachdem er exekutiert wurde, ist das Deutsche Reich zusammengefallen und das Gefängnis, alles sind befreit worden. Und er ist kurz davor exekutiert worden. Aber er hatte ja diese Erwartung, ne? Er hat seiner Verlobten geschrieben, hey, wenn Hitler besiegt ist, wenn wir gemeinsam Deutschland wieder aufbauen, wenn wir unser schönes, herrliches Deutschland wieder aufbauen, und werden den Menschen von dem freien Glauben an Jesus erzählen. Er hat dann wahrscheinlich gesponnen, die Kinder und alles, ne? Er saß im Gefängnis für den Glauben. Er hat aber gewusst, die Gefahr ist da, dass er dass es nicht gut ausgeht. Und es ist überhaupt nicht gut ausgegangen. Er ist exekutiert worden. Und ein paar Tage danach war eigentlich so unnötig, könnte man sagen, ja? Dass Deutschland so einen Glaubensmann verloren hat. Und hier sitzt Paulus im Gefängnis. Und sagt, es geht nicht darum, was ich leisten kann. Meine Zukunft ist unsicher, aber ich bin in Christus und damit habe ich doch alles. Er schreibt, vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Man könnte auch zusammenfassen, du bist, was dir durch Jesus geschenkt wird. Du bist nicht, was du leistest, sondern du bist, was dir geschenkt wird. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn du richtig krank bist und dich nicht bewegen kannst, dann kannst du ja nur noch beschenkt werden, oder? Dann müsst du zum Beispiel gefüttert werden. Ich habe einen Freund besucht, der hatte einen Verkehrsunfall mit einem Fahrrad und der ist in die Gute-Hirten-Klinik geflogen worden.
Und das Einzige, was er noch bewegen konnte, war sein Kopf. Alles runter war irgendwie, der hat sich da an der Wirbelsäule, waren Dinge verklemmt worden durch den Sturz und auf einmal hat er alles verloren. Das Einzige, was er noch bewegen konnte, war sein Kopf. Aber er hatte Jesus in sich, diesen klaren Glauben an Jesus. Und er war in dieser Situation, wo er komplett angewiesen war. Ich kann mich nur erinnern, ich hatte so das Getränk und habe es versucht, ihm so zu halten. Der Mann war ja 60 und ich habe ihn so über dieses Röhrchen dann quasi gefüttert und er war so stolz, dass er schon schlucken konnte. Das ist diese Situation von geschenkt werden. Jesus sagt, das Größte, was dir passieren kann, ist, dass du von mir geschenkt wirst. Aber immer, wenn wir gesund sind, wenn wir agieren können, dann vergessen wir das, gell? Und dann gucken wir, was können wir alles machen? Wir wollen ja wieder in diesen Zustand, wo wir es uns verdienen können, wo wir wieder was schaffen können. Schaffe, 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 ja? Es fällt uns so schwer, das anzunehmen, dass das Größte, was wir in dieser Erde erreichen können, eine Beziehung mit Jesus ist und dieses Geschenk von ihm, was wir uns nie erarbeiten könnten. Ich habe das manchmal erlebt in der Gemeinde, wo ich vorher war, wenn Leute älter werden und die gut mit Jesus unterwegs waren und dann teilweise im Bett lagen und dann nichts mehr ging. Ich denke an die Oma Elfriede mit ihren, die ihre Beine verloren hat, die dir dann ins Gesicht schauen kann und sagen kann, guck mal, ich habe so Schmerzen, ich kann nicht mehr aus diesem Bett raus, ich habe keine Beine, aber ich habe Christus in mir. Und ich weiß, was ich früher alles machen konnte. Die hat ihren Garten verloren, jahrelang Garten gehabt, ja. Die hat ihr mit ihrem Garten sich versorgt und noch gefühlt die halbe Gemeinde und die Witwen und die Waisen und was weiß ich. Und auf einmal verliert die das. Auf einmal konnte die ihren Garten nicht mehr machen. Die hat das ganze Haus bestellt, das konnte sie auf einmal nicht mehr. Auf einmal hockt sie da in diesem Bett, hat ihre Beine verloren. Und ich sage, ja, aber ich habe Christus. Das hilft mir, es zu verstehen, aber ganz zu begreifen, das ist schwer, ne? Du bist, was du durch Jesus bekommst. Also dieses Geschenk ist das Größte, was du erreichen kannst. Ich habe mir das versucht vorzustellen, wenn du der Prinz von England bist. Du wirst geboren und irgendwann wird dir gesagt, du bist der Prinz von England. Kannst du was dafür? Nein, du bist in die richtige Familie reingeboren worden. Und es wird ja gesagt, pass mal auf, wenn du größer wirst, die Möglichkeit, die du hast, ist zu sagen, ich nehme den Thron an oder nicht. Aber das, was da ist, ist viel größer wie du selbst, richtig? Also es interessiert niemanden, ob der Prinz von Großbritannien, ob der Jura studiert oder im Militär ist oder seine eigene Firma hat, ist völlig egal, was der so selber auf die Beine stellt. Weil es viel Größere ist, dass er der Thronnachfolger ist. Und dass er eines Tages gefragt wird, willst du den Thron übernehmen? Welche Hobbys er hat, das ist eigentlich völlig egal, das interessiert niemanden. Die Leute wollen sehen, dass er den Thron antritt. Und der muss dafür nicht viel mehr machen, als Ja sagen. Und Jesus nimmt diesen Vergleich und sagt, hey, das Größte, was du in deinem Leben machen kannst, ist mich anzunehmen. Das ist deine größte Leistung. Das ist viel größer wie du, das ist viel größer, was du alles schaffen kannst. Und es kommt auf diesen entscheidenden Punkt, dass du sagst, Jesus, ich möchte Teil deines Reiches sein. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dein Königskind sein. Und dann wirst du erstmal beschenkt mit Sachen, die du dir gar nicht verdient hast. Und der Papa sagt, jawohl, du bist es wert. Hier Vers 10 steht, schreibt Paulus, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Investier in Beziehung. Hey, lerne Jesus immer mehr kennen. Lerne Jesus immer tiefer kennen. Das ist das, wo es sich lohnt, seine Zeit einzusetzen. Ja, ich möchte Jesus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ich habe mir gedacht, den Vers kannst du nicht verstehen, wenn du gerade hier sitzt und es dir gut geht. Das kann man nur verstehen, wenn man gerade in so einem Gefängnis sitzt, glaube ich. Weil das Leiden irgendeinen Sinn machen, keiner von uns will leiden. Aber wenn du im Gefängnis sitzt und gerade für deinen Glauben leidest, dann macht es dann schon eher Sinn zu sagen, ich möchte die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Er sagt im Grunde genommen, Gott, ich möchte so sterben wie du, ich möchte würdig sterben. Ich möchte auch ein Stück weit bis zum Ende meines Lebens meinen Glauben behalten. Ich möchte nicht irgendwie gegen Ende meinen Glauben ablegen, weil es zu schwer ist oder weil man zu krank wird oder was es so für Gründe manchmal gibt bei Leuten, wo sie wirklich an ihre Grenzen kommen, an die Substanz. Seine Zeit hier auf der Erde möchte Paulus nutzen, investieren. Investiere in eine Beziehung, nämlich in die Beziehung zu Jesus. Er sagt, das ist die beste Investition, die es gibt. Und wir investieren eben oft in andere Dinge, in den Job, in die Karriere. Und ich muss einfach sagen, hey, wie viel investiere ich in meine Zeit mit Jesus? Und das ist schrecklich wenig. Das ist viel zu wenig. Das ist völlig falsch rum. Also, es geht mir nicht darum, irgendjemand schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage, Leute, wenn du eine gute Ehe willst, investier Zeit in deine Ehe. Wenn du eine gute Beziehung zu deinen Kindern haben willst, investier die Zeit in deine Kinder. Ruf sie an. Verbring mit ihnen Zeit. Wenn du gute Beziehung zu deinen eigenen Eltern haben willst, kümmere dich drum. Es ist Zeit. Es ist viel wichtiger. Lerne sie besser kennen. Gib ihnen die Chance, dich besser kennenzulernen. Mach nicht so, dass du einfach immer sagen kannst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das ist der blödeste Satz, den Eltern ihren Kindern sagen können, wenn sie kommen, mit ihnen spielen wollen, ich habe keine Zeit. Das ist klar, es passt nicht immer, gar keine Frage. Aber wenn es gar keine Perspektive gibt, hey, danach, ich mache das und das und dann haben wir Zeit miteinander, dann wächst die Beziehung nicht. Und man entfremdet sich, man lebt sich auseinander. Warum ist das so? Ich habe mir überlegt, warum investieren wir so wenig Zeit in Beziehung? Ich würde sagen, oft sieht man noch nicht gleich die Ergebnisse. Wenn du das Holz hacken willst, hast du am Ende das Holz gehackt und der Haufen steht da. Da siehst du das Ergebnis, richtig? Wenn du den Hof zu putzen hast und du putzt den Hof, danach ist er geputzt, du guckst an und denkst, ja, yeah, tschakka. Wenn du Zeit in deine Teenager investierst, hast du vielleicht manchmal das Gefühl, die verstehen dich noch weniger. Oder man hat vielleicht das Gefühl, man ist denen noch egaler oder so, ja. Also manchmal ist es genau das Gegenteil, was so sofort spürbar ist. Und es ist diese Versuchung, andere Dinge zu machen, weil du sofort das Ergebnis siehst. Und in Menschen in Beziehungen zu investieren, hat manchmal das Gefühl, es wird nur komplizierter. Wenn wir uns nicht sehen, wenn wir uns aus dem Weg gehen, dann gibt's weniger Stress. Es ist nicht gut, ja. Selbst wenn man, es ist langfristig, ja. Warum wickeln Eltern ihre Kinder und pflegen die jahrelang? In der Hoffnung, dass die irgendwann mit 20 und mit 30, wenn sie vielleicht selber älter werden, vernünftig werden und sogar dankbar sind. Das ist eine ziemliche Langzeitinvestition, oder? Bis man da was sieht. Bis das wirklich zurückkommt. Es ist so eine Versuchung zu sagen, ey komm, weißt du was, ich hänge 2 Stunden dran, mache Überstunden, dann kriege ich Überstunden, das sehe ich auf meinem Gehaltskonto, das ist sichtbar. Oder ich nehme noch den Job oder die Karrierechance an, hey, da bin ich höher. Aber Beziehung. Ich glaube, wenn wir Beziehung als Belastung sehen, wird es schwierig. Ich erwische mich selber, wenn ich sage, oh, jetzt muss ich mal mit dem reden oder oh, jetzt muss ich mir dauernd dafür Zeit nehmen oder die Tochter ins Bett bringen, oh. Es ist noch die Zeit, da bin ich noch dabei vom Kopf, da könnte ich noch das und das machen, ne? Das ist eine Gefahr. Und Gott wirbt um unser Herz und sagt, hey, gib mir deine Zeit, verbringe Zeit mit mir und verbringe auch Zeit mit Leuten, das wird dir gut tun. Jesus sagt, ich will dich nicht langweilen, ich will dich erfüllen, ich will dir begegnen, ich will dich lieben, ich will dich stärken. Wer seine Lebenszeit in die Beziehung zu Gott und daraus in die Beziehung zu den Menschen investiert hat, der hat alles richtig gemacht und der ist abreisebereit. Das ist ja das Doofe, du weißt nie, wann der Zug kommt, ne? Aber immer abreisebereit zu sein, was macht es uns, was macht dich abreisebereit? Dass das Haus fertig ist, dass es keine offenen Rechnungen gibt und du einen Ordner angelegt hast, wo deine Kinder, wenn du stirbst, alles ordentlich nachvollziehen können, was sie zu machen haben, bist du dann abreisebereit? Wirklich? Oder sind wir abreisebereit, wenn wir wissen, hey, wir leben mit den Menschen mit um uns herum in klaren Verhältnissen. Wir leben im Frieden, wir sind versöhnt. Wir haben eine klare Beziehung zu Jesus Christus und wir sind bemüht, an ihm dran zu sein und wir freuen uns immer, wenn wir mit ihm an ihn näher dran sind, wenn wir von ihm ähnlicher werden. Ich glaube, dann sind wir abreisebereit. dann kommt auch nicht dieses, ach, hätte ich doch noch und hätte ich noch, was willst du überhaupt leisten? Jesus sagt, ich habe dir alles geschenkt. Ich will einfach nur Zeit mit dir verbringen. Das ist wie diese Frau, die dann zu Jesus kommt und sich zu seinen Füßen legt, ja, und ihm die Haare abwäscht und Jesus würdigt das. Oder die Maria und die Martha, die eine ist total beschäftigt und schafft und die andere, die hockt sich hin und sitzt bei seinen Füßen. Und Jesus sagt, die hat die bessere Entscheidung getroffen. Hey, Jesus hat oben das beste Essen, der braucht doch unseren Krempel nicht. Auch wenn es wertvoll ist, wenn wir Dinge tun und vorbereiten und alles, aber diese Zeit mit Jesus, die ist so wichtig. Und manchmal, je mehr wir Gott kennen, desto mehr wollen wir für ihn tun und vergessen diese Zeit mit ihm und vernachlässigen sie. Wer in die Beziehung investiert zu anderen Menschen, der prägt Menschen. Und Prägung braucht Zeit. Ich sag's jetzt ganz böse, wenn du einen Hund hast, du musst dir Zeit nehmen, um ihn zu prägen. Sonst hört er nicht auf dich. Und wenn du Menschen um dich herum hast, wenn du nicht die Zeit nimmst, die zu prägen, dann wird keine Beziehung entstehen. Und wenn du nicht die Zeit mit Jesus nimmst, wird er dich nicht prägen. Und du wirst nicht von ihm geprägt sein. Und dabei sollten wir das wollen, dass wir von ihm geprägt werden. Vers 11. Ich will Jesus ähnlicher werden, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es gibt in der Bibel diese Vorstellung, dass diejenigen, die mit Jesus auf dieser Erde eine klare Beziehung eingehen, sie nicht verwesen werden. Die werden nicht irgendwie reinkarnieren als Hamster oder als Chinese oder sonst irgendetwas, sondern ihr Körper mit allen Krankheiten und so weiter, der wird vergehen, sie werden einen neuen Körper bekommen und sie werden auferstehen und sie werden ewig leben, sie werden mit Jesus sein. Aber nur diejenigen, die er kennt, nur diejenigen, die gesagt haben, jawohl, ich will den Thron annehmen, ja, ich will ein Königskind sein, ich will das Angebot von Jesus annehmen, ich will die Ewigkeit mit ihm verbringen, die sagen, ich will die Beziehung zu Jesus und zwar jetzt hier schon auf dieser Erde. Jesus sagt, ihr werdet auferstehen und ihr werdet mit mir sein. Zurück zu Paulus, er ist noch nicht an dem Ziel angekommen. Er weiß, dass er in die Beziehung investiert hat und er weiß, dass es weitergeht. Und er weiß, dass am jüngsten Tag, dass er nicht nur sterben wird und dann ist fertig, sondern er wird wieder auferwecken und diese Beziehung mit Jesus wird weitergehen. Und ich habe mich gefragt, warum sollte Gott Menschen wieder auferwecken, die er nicht kennt und die er nicht kannte oder die ihn nicht kennen wollten. Also ich würde nicht mal zu meinem Geburtstag Leute einladen, die ich nicht kenne. Geschweige denn in den Urlaub fahren mit Leuten, die ich nicht kenne. Warum würde ich meine Ewigkeit mit Leuten verbringen wollen, die ich nicht kenne? Die sich nicht für mich interessiert haben, die nicht eine Beziehung zu mir haben wollten. Jesus sagt, wenn du eine Beziehung zu mir haben willst, hier auf dieser Erde, dann zeige ich mich dir und dann wird diese Beziehung über dieses Leben hinausgehen. Wir lesen weiter Vers 12. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, den in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und da muss ich dich auch fragen, hast du das hinter dir gelassen? Hast du Dinge bewusst zurückgelassen? Und hast du dich bewusst neu ausgerichtet auf das, was vor dir liegt, auf diese Ewigkeit? Lebst du in Perspektive Ewigkeit? Sagst du, hey, krass gesagt, ist okay, wenn ich sterbe, ich gehe in die Ewigkeit, ich freue mich auf die Ewigkeit. Paulus sagt, er beschäftigt sich schon mit diesen Gedanken, ja? Dieses, hey, ich freue mich auf die Ewigkeit, es wird richtig gut. Ich habe das einmal bei einer Dame erlebt, die wirklich schon kurz vorm Sterben war und die mir so richtig ins Gesicht schaute und sagte, hey, was bist du traurig? Ich freue mich, ich gehe zu meinem Heiland, es ist so gut, ja. Sag, ah, dieser alte Körper, das nervt mich, der funktioniert nicht mehr richtig, ich habe nur Schmerzen und so, ja. Ah, ich sehe schon das Licht, ich gehe zu meinem Heiland, ey, ich freue mich. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was die da geredet hat. Aber die hatte schon das Licht gesehen, ja. Und die freute sich und die hatte eine innere Freude. Das ist so gut. Und wir dürfen uns darauf konzentrieren und sagen, Herr, ich will abreisebereit sein. Ich will mit ganzer Kraft dem Ziel entgegenlaufen, um den Siegespreis zu bekommen. Wir alle, die wir den Glauben an Christus haben, wir sollen reifen, wir sollen auf das Ziel ausgerichtet werden. Vers 16, doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Also hier wird gesagt, hey, wo stehst du? Wo stehst du mit Gott? Wo stehst du in der Beziehung zu Gott? Bist du vielleicht einen Schritt vorwärts gegangen und dann wieder zwei Schritte zurück? Und wo Jesus sagt, hey, bitte, 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 geh wieder vorwärts mit mir. Jeder von uns hat Freunde, die er schon länger nicht angerufen hat. Und du weißt ganz genau, du könntest jetzt wieder das Telefon in die Hand nehmen und wieder anfangen, mit diesen Menschen regelmäßig zu telefonieren. Und dann würde die Beziehung wieder wachsen, richtig? Dann würde die wieder aufleben. Und wenn es dir Leute sind, die dir richtig wichtig sind, dann wird es auch sein. Aber wir kennen diese Spannung, diese Schwierigkeit, diese Herausforderung. Und Jesus sagt, hey, ich bin nicht zufrieden, dass wir uns irgendwann kennengelernt haben. Und du weißt, dass es mich gibt. Sondern ich möchte, dass wir immer öfters telefonieren. Ich möchte, dass wir immer öfters wissen, wie es dem anderen geht, wo er gerade steht. Jesus sagt, ich möchte, dass du immer mehr ähnlicher wirst wie ich. Jesus sagt, es reicht nicht, dass du eine Entscheidung getroffen hast und vielleicht noch getauft wurdest und dann ist fertig. Wir wollen auch nicht von unseren Eltern, dass sie uns nur gezeugt haben, damit sind sie unsere Eltern. Es ist so viel mehr möglich, ne, an Beziehung zu haben. Und ich will euch dazu ermutigen, neu zu Jesus zu sagen, Jesus, hilf mir, neu eine Beziehung mit dir zu leben, neu eine intensive Beziehung zu dir zu führen. Jesus, hilf mir auch klare Schritte vorwärts zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Hilf mir zu wachsen. Und hilf mir alles, was irgendwie sich in den Weg gestellt hat. Enttäuschung, schlechte Erlebnisse, Zweifel. Hilf mir, das auszuräumen, damit ich nicht in meinem Wachstum stehen bleibe. Wie in einer Beziehung mit jemandem. Wenn man sich zerstritten hat und die Beziehung jetzt irgendwie eingeschlafen ist, dann ist es so wichtig, sich zu versöhnen und zu sagen, ich will, dass diese Beziehung wieder aufgenommen wird, dass sie wieder wächst. Ich will euch einladen, dafür zu beten, dass Jesus wirklich das Größte ist in deinem Leben und dass er das Größte wird. Und dann brauchst du auch keine Angst zu haben, ob du noch ein Jahr oder 20 oder 50 Jahre lebst. 100 Jahre zu leben, ohne Jesus kennengelernt zu haben, ist umsonst gelebt. Für die Ewigkeit ist das so ein Teil dein Leben von dem Ganzen. So ein Teil ohne Jesus ergibt gar nichts. Ich möchte mit uns beten und vielleicht magst du auch selber laut beten, dich anschließen. Hey Jesus, es fällt uns das so schwer zu verstehen, weil wir so sehr fokussiert sind auf das Leben hier, weil wir so sehr im Kopf schon in unserer nächsten Wochenplanung drinstecken und in der Monatsplanung und was wir dieses Jahr noch erreichen wollen. Und wir haben das Gefühl, die Zeit läuft ewig für uns und es kommt kein Stopp. Und wir sind dann sauer auf dich, wenn Menschen aus dem Leben rausgerissen werden, wenn Menschen scheinbar zu früh sterben, dann kriegen wir das nicht unter die Füße. Und Herr, hilf uns, das zu sehen und zu verstehen und zu erleben, wie wichtig es ist, die Beziehung zu dir. Und dass das Allerwichtigste ist und dass wie wichtig es ist, die Beziehung zu anderen Menschen. Und dass jetzt die Zeit ist, mit Menschen zusammen Beziehung zu leben und mit dir. Und dass wir das nicht vertagen sollen auf später. Hilf es zu begreifen und umzusetzen und zu leben. Ich bitte dich darum, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass Herr niemand aus diesem Raum rausgeht, der nicht wirklich eine Beziehung mit dir hat, Jesus. Und hilf uns, Herr, die Beziehung mit dir wieder aufzunehmen, wo sie eingeschlafen ist. Ich danke dir dafür. Amen.